Also ich habe mir für heute ein Thema ausgewählt, von dem ich annehme, dass es doch für uns alle nach wie vor sehr interessant ist, die Frage zu klären, warum lässt Gott so viel Not und Leid auf unserer Welt zu? Ein Blick in die Tageszeitung reicht eigentlich schon aus, um uns einen Einblick in die heutigen Verhältnisse auf unserer Erde zu vermitteln. Im ausgehenden 20. Jahrhundert werden die Menschen immer noch durch Hungersnöte gegeißelt. Es gibt immer noch die verschiedensten Kriegsschauplätze und diverse nicht heilbare Krankheiten raffen die Menschen zu Hunderttausenden dahin. Jedes Jahr wird die Menschheit von den verschiedensten Naturkatastrophen heimgesucht. Trotz modernster Technik ist es bis heute nicht möglich, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Blitzeinschlag, Wirbelstürme, Flutkatastrophen und so weiter so vorauszusagen, dass die betroffenen Menschen rechtzeitig geschützt werden können. Allein in den USA entstehen jedes Jahr durch die immer wiederkehrenden Wirbelstürme große Schäden an Mensch, Tier und Sachwerten. Seit vielen Jahren entstehen der Volkswirtschaft durch Naturkatastrophen im Jahresdurchschnitt Schäden von über 80 Milliarden Mark mit steigender Tendenz. Allein im Jahr 1998 wurden die USA von überdurchschnittlich vielen Wirbelstürmen heimgesucht. Sind sonst 10 die Regel, so waren es in der Saison 1998 13. Nach Schätzungen des weltgrößten Rückversicherers brachte allein der große Hurricane George im September 1998 volkswirtschaftliche Schäden von über 16,5 Milliarden Mark. Noch größer war der Schaden, den im Jahr 1992 der Hurricane Andrew angerichtet hat. Die Schadenssumme belief sich damals auf 28 Milliarden Mark. Im Jahr 1998 waren bei Naturkatastrophen weltweit über 50.000 Tote zu beklagen, wobei der Hurricane Mitch, der über Mittelamerika hinwegfegte, allein schon über 11.000 Menschen das Leben kostete. Die Zahlen für das Jahr 1999 werden nach den bisherigen Informationen auch nicht besser ausfallen. Wenn man beispielsweise an die Unwetter in Mittelamerika, den Balkankrieg, die Hitzekatastrophe in den USA, die Überschwemmung in China und an die Erdbeben in der Türkei, in Griechenland und Taiwan denkt. Wobei gerade bei den Erdbebenopfern in Taiwan und besonders in der Türkei bedauerlich ist, dass die Anzahl der Opfer nur deshalb so hoch war, weil einige Bauunternehmer aus reiner Profitgier Pfusch am Bau betrieben haben. Im Jahr 1998 beliefen sich die weltweiten Schäden, die durch Naturkatastrophen entstanden sind, auf über 140 Milliarden Mark. Wobei aber nur 15% von Versicherungsunternehmen erstattet wurden. Denn die meisten der Geschädigten können sich keine Versicherung leisten. Die Folge dieser Unterversicherung ist neben den gesundheitlichen Schäden bei vielen Betroffenen eine vernichtete materielle Existenz. Weltweit nimmt die Polarisierung zwischen Arm und Reich zu. Die reichen Länder werden immer reicher und die armen Länder werden immer ärmer. Auch innerhalb der reichen Länder wird die Kluft zwischen denen, die durch regelmäßige Arbeit ein einigermaßen normales Leben führen können, und denjenigen, die keinen Arbeitsplatz haben, immer größer. Große Aktiengewinne machen einige wenige Menschen immer reicher, während diese Gewinne zu einem nicht unerheblichen Teil dadurch zustande kommen, dass Arbeitsplätze vernichtet werden. was letztendlich dazu führt, dass es mehr Arme gibt. Selbst in unserem Land, welches allgemein als ein reiches Land gilt, nimmt die Verarmung der normalen Bevölkerung immer weiter zu. Viele Eltern und deren Kinder müssen von der Sozialhilfe leben, weil sie keinen Arbeitsplatz finden. Die elementarsten Rohstoffressourcen wie Wasser, Nahrung und gesunde Umwelt werden immer knapper. Durch die Industrialisierung und den daraus entstehenden Folgeerscheinungen, wie der Ausstoß von täglich weltweit Tausenden von Tonnen Schwefeldioxid, Stickoxide, Schwermetalle und so weiter, aus den Schornsteinen der Fabriken und den Auspuffrohren der Autos wird unsere Atemluft immer mehr belastet. Der durch die Luftverschmutzung entstehende saure Regen führt dazu, dass in Skandinavien völlig entlegene, einst sehr fischreiche Seen biologisch umkippen und dadurch den Wasserlebewesen die Existenzgrundlage genommen wird. Es ist kaum noch möglich, der riesigen Müllberge, die in den Industriestaaten entstehen, Herr zu werden. Es fallen immer mehr giftige Rückstände aus den Haushalten sowie aus den industriellen Produktionsabläufen an. Und diese werden dann, mehr schlecht als recht, oft in den armen Dritte-Welt-Ländern deponiert oder in den Weltmeeren verklappt. Der Erfolg dieser scheinbaren Entsorgung ist der, dass sich viele dieser hochgiftigen Substanzen in der Nahrungskette wiederfinden, deren letztes Glied der Mensch ist. Die Folge davon ist, dass es immer schwieriger wird, sich gesund zu ernähren. Durch den brutalen Raubbau an der Natur sterben jedes Jahr viele Pflanzen und Tierarten für immer aus, weil ihnen systematisch die Lebensgrundlage entzogen wird. Desgleichen geschieht mit vielen Ureinwohnern in den Regenwaldgebieten unserer Erde. Ihnen wird durch den großen Holzbedarf der Papierindustrie die Lebensgrundlage entzogen, indem der Wald in großem Stil abgeholzt wird. Wenn man diese von mir eben angeführten Punkte auf sich wirken lässt, kommt man um die Feststellung nicht herum, dass wir in einer Zeit leben, die in Katastrophen, Leid und Not zu ersticken droht. Ob global, in unserer Heimat oder im engsten Bekanntenkreis, überall wird man mit Schicksalsschlägen aller Art konfrontiert. Es scheint so, als ob die gegenwärtige Welt aus den Fugen gerät und wir dabei ohnmächtig zuschauen müssen. Wir Menschen neigen dazu, in Bezug auf das Leid in der Gegenwart zu leben. Dabei vergessen wir oft einen Blick in die Vergangenheit zu tun. Wenn wir uns einmal die Mühe machen und unsere Gedanken in die Vergangenheit lenken, dann werden wir feststellen, dass Naturkatastrophen, Kriege, Hungersnöte, Not und Leid kein Privileg der heutigen Zeit sind. Wie wir aus der Geschichtsschreibung und den Ausgrabungsfunden der Archäologen wissen, gab es zu allen Zeiten größere und kleinere Katastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Kriege, Hungersnöte und Epidemien sind keine Erscheinungen der Neuzeit. Die große Diskrepanz zwischen Arm und Reich war in den früheren Zeiten genauso ausgeprägt wie heute. Ich denke, dass es nicht nötig sein wird, die teilweise katastrophalen Lebensumstände der damaligen Menschen zu beschreiben, da wir ja alle genug Wissen und Fantasie haben, um uns diese Zustände vorstellen zu können. Und die Zukunft? Was wird uns das 21. Jahrhundert bringen? Wird sich die Gentechnik ungeachtet aller Widerstände weiterentwickeln? Wird es bald von Chirurgen, ferngesteuerte Roboter, gezüchtete Menschenhaut oder Organbanken geben? Ist die Verlängerung des Lebens möglich Und wohin steuert die Informationstechnik? Wie geht es mit unserem Klima weiter? Lässt sich die Erwärmung der Erdatmosphäre stoppen? Oder lässt der Treibhauseffekt das Weltklima kippen? Der Mensch nimmt sich heute mehr Wahl- und Handlungsfreiheiten als je zuvor. Aus dem Zwang, sein Leben selbst zu gestalten, erwächst ein quälendes Gefühl der Verunsicherung. Nicht vor den Außerirdischen, die uns überfallen, nicht vor Asteroiden, die Löcher in die Erdrinne schlagen, sollen wir uns fürchten, meint der Zukunftsforscher Karl-Heinz Steinmüller, sondern vor den schleichenden Veränderungen, die sich alltäglich und kaum bemerkt vollziehen, sollten wir uns fürchten. Schon allein die kleine Auswahl der eben aufgeführten Fragen bezüglich der Zukunft lässt die Vermutung aufkommen, dass es auch im kommenden Jahrhundert größere und kleinere Katastrophen mit der damit verbundenen Not und Leid geben wird. Die Tatsache, dass die Menschen zu allen Zeiten von größeren und kleineren Schicksalsschlägen aller Art heimgesucht wurden, lässt die Vermutung aufkommen, dass Not und Leid des Menschen irgendwie zum Leben auf unserer Erde dazugehören. Spätestens an dieser Stelle stellt sich für viele Menschen die Frage nach Gott. Denn wenn es einen Gott gäbe, wie kann er so viel Leid und Elend zulassen? Hat er vielleicht Freude daran, dass seine Geschöpfe leiden müssen? Wie kann er es zulassen, dass es kleine, unschuldige Kinder gibt, die so sehr leiden müssen, bevor sie dann qualvoll sterben? Bei der Suche nach Antworten auf die Fragen, die sich aus dem Spannungsfeld Gott, Leid und Not ergeben, bin ich zur Überzeugung gelangt, dass sich dieser ganze Themenkomplex auf drei Grundfragen reduzieren lässt. Diese Grundfragen lauten: Erstens, warum werden Menschen geboren? Zweitens, warum müssen Menschen sterben? Und drittens, warum müssen Menschen in der Zeit zwischen Geburt und Tod so oft Not und Leid ertragen? Meine vermeintlich sehr provozierend erscheinende Antwort auf diese Frage lautet: Weil es einen liebenden Gott gibt, dessen höchstes Ziel darin besteht, dass jeder einzelne Mensch, der diesen Ehrenweg geht, ein Kind Gottes werden soll. Um den Wahrheitsgehalt dieser Aussage überprüfen zu können, werde ich mich im Folgenden mit den drei eben angeführten Grundsatzfragen auseinandersetzen. Bevor ich mich nun aber mit der Frage, warum es Menschen gibt, beschäftigen kann, muss ich kurz die Frage klären, warum es überhaupt Materie gibt, die ja die Grundlage für das Leben auf unserer Erde ist. Von allen Erklärungsmodellen zur Entstehung der Materie, des Kosmos und des Lebens auf unserer Erde ist mir das, welches wir vom Herrn geoffenbart durch Jakob Lorber erhalten haben, das am plausibelsten erscheinende. Da die meisten von uns dieses Erklärungsmodell kennen, möchte ich diesen Teil meines Vortrages auf das notwendige Minimum beschränken. Gott, der ja bekanntlich purer Geist ist, ist ein dynamischer und kein statischer Gott. Das bedeutet, dass er sich in schöpferischer Weise weiterentwickelt. Ein Teilaspekt dieser Entwicklung besteht darin, dass er in seiner Allmacht Geistwesen mit vollendeter Weisheit und Macht auf sich hinausstellte. Der krönende Abschluss dieser Schaffensperiode war die Erschaffung des großen Lichtgeistes Luzifer. Dieser wurde im Laufe seiner Persönlichkeitsentwicklung hochmütig und verfiel dabei in die Wahnvorstellung, dass er aus eigener Kraft, unabhängig von seinem Schöpfer, im unendlichen Raum schöpferisch tätig sein kann. Dadurch koppelte er sich sozusagen von dem göttlichen Energiestrom ab, was nach den göttlichen Gesetzmäßigkeiten dazu führte, dass sich seine Seele, die ja die Grundlage für seine Schöpfung war, immer mehr und mehr verfestigte. Diese Abnahme der göttlichen Lebensenergie in Luzifer führte letztendlich zu der materiellen Schöpfung, so wie wir sie heute erleben können. Die durch den Fall Luzifers entstandene Materie stellt die Grundlage für die gesamte materielle Schöpfung dar. So besteht natürlich auch alle Materie dieser Erde, vom härtesten Stein bis zum Äther hoch über den Wolken, aus unendlich vielen voneinander isolierten luziferischen Seelenpartikeln, aber in einem notwendigerweise gerichteten und somit gefesselten Zustand. Weil Gott als der Schöpfer aller Dinge in der gesamten Unendlichkeit Geist ist und in ihm auf Dauer nur geistiges Bestand haben kann, musste er einen Weg vorsehen, um diese materielle Schöpfung wieder in eine geistige Schöpfung zurückzuführen. Damit die materielle Schöpfung wieder in ein ungebundenes, rein geistiges Sein zurückgeführt werden kann, hat der Herr durch die Isolierung der luziferischen Seelenpartikel jedem einzelnen dieser Seelenpartikel die Möglichkeit zur Erreichung einer Lebensselbstständigkeit eröffnet. Um aber diese Isolierung und durch ihr eine stetig erhöhte Selbstständigkeit zu erlangen, muss die aus der gebundenen Materie freigemachte Seele viele Lebensstufen durchlaufen, indem sie wieder von neuem in einem materiellen Leib inkarniert wird und aus dem sie dann neue Lebens- und Tätigkeitssubstanzen an sich zieht und solche sich zu eigen macht. Ist eine Seele, was ihr jenseitiger Geist aus Gott ganz klar sieht, einmal in einem Leibe, sei es der einer Pflanze oder eines Tieres, durch die erforderliche Ausreifung fähig, in eine höhere Lebensstufe aufzusteigen, dann veranlasst ihr sie stets fortbildender jenseitiger Geist, dass ihr der für eine weitere Entwicklung unbrauchbare Leib abgenommen wird, damit sie dann, schon mit höheren Intelligenzen begabt, sich einen anderen Leib bilden kann, in welchem sie sich eine kürzere oder längere Zeit hindurch wieder zu einer größeren Lebens- und Tätigkeitsintelligenz emporarbeiten kann und das sofort bis zum Menschen hinauf. Wo sie schon völlig frei, dann als im letzten Leibe zum vollen Selbstbewusstsein, zur Erkenntnis Gottes, zur Liebe zu ihm und dadurch zur vollen Vereinigung mit ihrem jenseitigen Geiste gelangen wird. Welche Vereinigung die Neu- oder Wiedergeburt des Geistes genannt wird. Hat eine Menschenseele diesen Lebensgrad erreicht, so ist sie vollendet und kann dann als ein vollkommen selbstständiges Sein und Leben nicht mehr von dem allgemeinsten göttlichen Allsein und Allleben zerstört und verschlungen werden. Aus dem bisher Gesagten kann man entnehmen, dass mit der Geburt eines jeden einzelnen Menschen ein ganz wichtiger Schritt in der Entwicklung der gesamten materiellen wie auch der geistigen Schöpfung gegangen wird. Denn die Seele eines jeden Menschen besteht ja aus einer Unzahl von einzelnen Seelenelementen. Und jedes dieser Seelenelemente ist ja vor Äonen von Jahren ein von Gott gedachter Gedanke, der durch seinen Willen Bestand hat. All diese einmal von Gott hinausgestellten Gedanken und Ideen sollen dereinst völlig zu Gott und in Gott zurückkehren, doch nicht mehr als das, als was sie hinausgestellt worden sind, sondern als völlig lebendige, ihrer selbst klarst bewusste, selbstständige und selbsttätige Wesen, die dann ganz wie von Gott unabhängig für sich bestehen, wirken und schaffen können. Die unendlich vielen Seelenpartikel der menschlichen Seele können für sich genommen schon wie unabhängig von Gott bestehen und sind deshalb als Grundlage für den menschlichen Geist bestens geeignet. Die Aufgabe des menschlichen Geistes ist es nun, ein völlig lebendiges, seiner selbst klarst bewusstes, selbstständiges und selbsttätiges Wesen zu werden, um dann ganz wie von Gott unabhängig für sich bestehen, wirken und schaffen zu können. Um dies aber erreichen zu können, ist es unumgänglich, in unserer letzten materiellen Inkarnation diesen Ehrenweg zu gehen. Dieser Weg ist so wichtig, dass jeder, der ein Engel werden will, diesen Weg gehen muss. Ja, selbst der Herr ist ihm gegangen. Und wir alle wissen, wie schwer dieser Weg für ihn war und wie er geendet hat. In der Hoffnung, dass es mir einigermaßen gelungen ist, darzulegen, warum Menschen geboren werden, möchte ich mich nun der zweiten Grundsatzfrage, warum muss der Mensch sterben, zuwenden. In der heutigen, westlich geprägten Welt ist ja der Tod, das Sterben ein absolutes Tabuthema. Ja, selbst der letzte Lebensabschnitt des Menschen, in dem er langsam alt und gebrechlich wird und sich eigentlich auf seinen Übergang in die andere Welt vorbereiten sollte, wird, wo es nur geht, ignoriert. In der Werbung, in den Zeitschriften, im Fernsehen und so weiter werden uns doch meist nur junge, dynamische und schöne Menschen präsentiert. Alte Menschen werden uns nur dann gezeigt, wenn sie kraftvoll und dynamisch wirken, wenn sie das blühende Leben präsentieren und niemand auf den Gedanken kommen könnte, dass die Tage des dort gezeigten Menschen gezählt sind. Und die Industrie mit den jugendverlängernden Mittelchen boomt wie nie zuvor. Ich denke, all dies geschieht doch nur, um uns von der Tatsache abzulenken, dass wir alle, wenn der Tag gekommen ist, sterben müssen. Das ist für den heutigen, materiell orientierten Mensch sehr schwierig, sich mit seinem eigenen Tod anzufreunden und nur allzu verständlich. Welcher einigermaßen intelligente Mensch kann schon den Gedanken ertragen, dass nach dem Tod alles aus sein soll? Von Seiten der materiellen Wissenschaft wird ihm eingeredet, dass der Geist des Menschen eine Funktion des materiellen Gehirns ist, welcher nach dem Gehirntod nicht mehr existiert. Und weil er ein Realist ist, muss er in Anbetracht dieser wissenschaftlich bewiesenen Tatsache anerkennen, dass nach dem Tod alles aus ist. Auch die großen Kirchen können ihm heutzutage keine Alternative anbieten. Denn in den meisten Glaubensgemeinschaften werden doch die alten überlieferten Gedanken über den Tod und dem, was danach ist, zugunsten scheinbar gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht mehr geglaubt und nicht mehr gelehrt. Was außer Verdrängung bleibt den heutigen Menschen übrig, wenn er über den Tod nachdenkt? Für uns, die wir davon überzeugt sind, dass es ein persönliches Weiterleben nach dem Tod gibt, scheint sich das Problem der Verdrängung nicht zu ergeben. Ich sage bewusst scheint, denn solange wir nicht unmittelbar mit dem eigenen irdischen Tod bzw. den eines nahen Verwandten oder Bekannten konfrontiert werden, fällt es uns ziemlich leicht, Begründungen aus dem Glauben dafür zu finden, dass der Tod ein von Gott weise eingesetzte Gesetzmäßigkeit ist. Wenn wir aber unmittelbar selbst betroffen sind, wird sich zeigen, ob wir unseren Glauben dazu verwenden, um den Tod als ein Bestandteil des Lebens zu akzeptieren oder um ihn zu verdrängen. Ich denke, es ist nur natürlich, wenn man über den Verlust eines geliebten Menschen traurig ist. Die Frage ist nur, ob unsere Liebe zum Herrn schon so stark ist, um zum Beispiel den Verlust einer Tochter oder eines Sohnes als Gnadengeschenk des Herrn anzuerkennen, oder ob wir dann nicht doch mit Gott hadern würden, dass er gerade uns, die wir uns doch so sehr bemühen, seine Gebote einzuhalten, solch einen schweren Schicksalsschlag erleiden lässt. Gerade zu diesem konkreten Beispiel habe ich in dem Buch Himmelsgarn, Band 1, ein Vaterwort gefunden, welches sich mit dem Tod eines geliebten Kindes beschäftigt. Ich möchte euch dieses Wort einmal kurz vorlesen. Zum Tod eines Kindes. Das sage in meinem Namen dem, den ich für würdig befand, dass ich ihn heimsuchte und sein jüngstes Weltkindlein zu mir nahm. Darum er sehr trauert und weinet und nicht wohl bedenkt, dass ich es bin, der ihm solche Gnade erwies, deren Größe er wohl in Ewigkeit nie wird erfassen können. So aber ein Weltfürst gesagt hätte, möchtest du mir nicht dein Kindleid überlassen, damit ich es erziehe zu einer großen Fürstin? Und wann es Jahre und Bildung in gerechter Genüge zählen und haben wird, es dann auch sogleich belehne mit vielen Ländern Kronen und es alsdann mache zu einer großen regierenden Fürstin, Königin und Kaiserin. Würdest du da dann nicht vor Freude außer dich sein? Und nur schon das alleinigen ernstlichen großen Antreibes wegen und würde auch suchen, seine Dankbarkeit auf jede erdenkliche Art dem Kaiser an den Tag zu legen? Oder irgendein guter Fürst käme zu ihm und setzte sein Kindlein zum Alleinerbe ein, für einen großen Teil seiner Güter. Was möchte man in dem Falle tun mit dem Fürsten? Oder es käme ein regierender Prinz und begehrte zur künftigen Kaiserin die Hand einer seiner Töchter. Würde da der Mann einen solchen Brautwerber wohl vom Hause weisen? Jedoch, was ist alles dieses im Vergleich zu dem, so da ich komme und tue alles das im lebendigen, ewigen, unendlichen Sinn? Braucht denn außerordentliche Hilfe nicht auch außerordentliche Mittel? Oder muss die Arznei nicht sein wie die Krankheit, damit das Übel ein Ende nehme? Wer aber geht zum Arzte und zeiget ihm die Wunde, und wenn der Arzt ihm ein heilsam Öl in die Wunde gibt, dann weinet und trauert er, so dass Öl anfängt, die Wunde zu heilen? O sehet, wie blind ihr noch seid! Wenn euch die Schuhe drücken, darauf wird ihr beständig um Hilfe. Und komme ich endlich, euch zu helfen und frei und fest zu machen, eure wankenden Füßen, da werdet ihr voller Traurigkeit. Warum das? Weil euer Herz noch blind ist. Darum ihr zwar die Hilfe suchet, aber das sichere, helfende Mittel fürchtet und flieht. Siehe, ich habe dir nur eine ebene Bahn gezeigt und eine ebene Pforte gesprengt und eine große Scheidewand niedergerissen. Durch eine große Wüste habe ich Brunnenröhren zur belebenden Leitung des lebendigen Wassers gelegt. Siehe, die Wüste wird erblühen, und da magst du trauern darüber? O, lerne mich in Zukunft besser kennen, denn dein Vater bin ich. Wie magst du trauern, wenn dich dein heiliger Vater in der höchsten Liebe heimsucht und dir dein Haus bestellt? Darum traure fürderhin nicht mehr, denn ich, dein heiliger, liebevollster Vater, habe es ja also gewollt. Bedenke das und du wirst ewig leben. Amen. Klarer und treffender kann man unsere eigenen Unzulänglichkeiten bezüglich des Todes kaum noch ausdrücken. Ich denke, unser Hauptproblem bei der Frage nach dem Tod besteht darin, dass es uns sehr schwer fällt, die Tatsache zu akzeptieren, dass unser Körper nur ein Medium ist, welches es uns ermöglicht, diesen Ehrenweg zu gehen. Unser Lebensgefühl ist nun einmal sehr körperbezogen. Schon im Mutterleib nehmen wir die ersten Informationen über unsere körperlichen Sinne aus der Außenwelt auf. Nach der Geburt machen sich die existenziellen Gefühle wie Hunger, Durst, Liebesentzug und so weiter auf der körperlichen Ebene bemerkbar. Im Laufe der Entwicklung vom Kleinkind bis zum erwachsenen Menschen verfestigt sich diese Erfahrung immer mehr, dass alle Lebensgefühle, ob negativ oder positiv, körperlicher Art sind. Ob wir im negativen Fall Hunger, Durst, Kälte, Hitze, Angst, körperliche oder seelische Schmerzen fühlen oder im positiven Fall Freude, Glück, Schmerzfreiheit oder lukullische Genüsse erfahren, immer haben all diese Gefühle eine körperliche Komponente. Diese Erfahrungen tragen zu einem nicht unerheblichen Teil dazu bei, dass der Mensch ein Ich-Gefühl entwickelt. Dieses Ich-Gefühl ist es, was die Menschen in die Lage versetzt, autonome Individuen zu werden, die ihren eigenen persönlichen Lebensweg gehen. Im Kindesalter ist dieser Prozess des körperlichen Ich-Gefühls am ausgeprägtesten. Dies ist deshalb so, weil in den ersten Lebensjahren des Menschen mehr die Körper-Seelen-Komponente entwickelt wird, während im zunehmenden Alter sich auch die Geist-Seelen-Komponente entwickeln soll. Diese Urerfahrung, dass sich all unser Erleben in der äußeren wie in der inneren Welt irgendwie auf einer Gefühlsebene widerspiegelt, die meistens eine körperliche Komponente hat, führt dazu, dass es uns sehr schwer fällt, all die Dinge, die mit der geistigen Welt zu tun haben, nachzuempfinden. Dieser Prozess des emotionalen Eingehens in die materielle Körperwelt ist ein von der göttlichen Vorsehung gewollter Prozess. Er führt dazu, dass der Geist des Menschen zu einem eigenständigen Geist wird, der sich wie von Gott unabhängig entwickeln kann und soll. Nur durch diesen Kunstgriff des Herrn, dass der Mensch ein Ich-Gefühl hat und dadurch frei in seiner Persönlichkeitsentwicklung wird, ist es überhaupt möglich, dass er sich einerseits frei entwickeln und andererseits selbstschöpferisch werden kann. Die Aufgabe des menschlichen Körpers mit seinen vielfältigen Verknüpfungen und Kommunikationswegen zu seiner Seele und seinem eigentlichen Leben, den Geist, besteht eben nicht nur darin, dass die Seele des Menschen über diese Erde wandeln kann, sondern er hat auch die sehr wichtige Aufgabe, den Geist so weit von Gott zu isolieren, dass er sich zu einer völligen Selbstständigkeit entwickeln kann. Wenn diese Isolierung das notwendige Stadium erreicht hat, dann beginnt der Körper für die Weiterentwicklung der Seele und des ihr innewohnenden Geistes hinderlich zu werden. In dem Buch Von der Hölle bis zum Himmel, Band 1, können wir zu diesem Aspekt Folgendes lesen. Aber siehe, auch da tritt wieder dieselbe Notwendigkeit wie bei der Geburt ein. Und der freie Geist im Menschen kann unmöglich anders eines jeden seiner wahren Freiheit hemmenden Gerichtes entledigt werden, als durch die Hinwegnahme seiner gerichteten zeitweiligen Umhüllung, die dem Geist nur so lange belassen werden darf, als bis er von dem Einleben mit dem Urlehm Gottes nach allen Teilen vollends isoliert worden ist, was freilich nur Gott als der Gestalter des Lebens wissen kann. Wann solch ein Geist zur völligen Selbstständigkeit gediehen ist, wann solch eine Reife eingetreten, dann ist es auch an der Zeit, dem Geist die Last abzunehmen, die ihm an seiner Freiheit hindert. Wenn also der Isolationsprozess von dem Urleben Gottes vollendet ist und der Geist des Menschen zur völligen Selbstständigkeit entwickelt ist, hat der Mensch eine der notwendigen Voraussetzungen erreicht, um ein Engel bzw. ein Kind Gottes zu werden. Natürlich müssen auch noch andere Eigenschaften, wie zum Beispiel Liebe und Weisheit im himmlischen Sinne, erreicht werden, bevor der Mensch ein Engel werden kann. Aber dessen ungeachtet ist es unumgänglich notwendig, diesen Isolationszustand zu erreichen. Dieser Isolationsprozess ist ja auch der Grund dafür, warum die Urerzengel, wie zum Beispiel der Engel Raphael, erst den Weg über unsere Erde gehen müssen, bevor sie ein Kind Gottes werden können. Die Urerzengel sind im Grunde genommen nichts anderes als durch den Willen Gottes belebte Formen. Sie sind ein Sammelgefäß der Gedanken, Ideen und Absichten Gottes. Wenn sie selbstständig denken und handeln wollen, müssen sie vorher gleich uns Menschen im Fleische diesen Ehrenweg gehen. Ist der Isolationsprozess gelungen, gibt es keinen Grund mehr dafür, warum der Menschengeist weiterhin die Fesseln der Materie benötigt. Dazu kommt noch, dass keine noch so kunstvoll konstruierte Lebensmaschine für die Ewigkeit geschaffen werden kann. Denn solche dauerhaften materiellen Lebensmaschinen erschaffen hieße für den Schöpfer, sich selbst in unendlich viele Teile zerteilen, nach und nach schwächer und schwächer zu werden und sich dadurch des weiteren Schöpfens unfähig zu machen. Wenn diese Lebensmaschine, die unser Körper ja nun einmal ist, den von Gott eingelegten Funken seines Urlebens für eine eigene gottähnliche Freiheit und Selbstständigkeit gestärkt und gefestigt hat, kann die Lebensmaschine, die ja nur für diesen Ehrenweg benötigt wird, abgelegt werden. Und wenn dann, meist im Jenseits, der Urlebensfunke durch die Liebe und Weisheit in sich vollkommen geeinigt wird, so geht dadurch von dem urschöpferischen Grundleben nicht nur nichts verloren, sondern der Schöpfer und das Geschöpf gewinnen dadurch Unendliches. Ein anderer Aspekt dieses Ablegens bzw. Sterbens ist natürlich die Frage, warum es Menschen gibt, die sehr leicht sterben und andere, für die das Sterben eine absolute Qual ist. Im Lorbeerwerk können wir zu dieser Frage erfahren, dass, wenn alle Menschen nach der Lehre Gottes leben würden, der Tod ihres Leibes für sie eine Wollust oder wenigstens völlig schmerzfrei wäre. Da sich die Menschen aber infolge ihrer Freiheit zu sehr die Ordnung der Materie begeben haben und ihren Geist mit eisernen Ketten daran befestigen und ihn zur Weltliebe ziehen, muss solch eine Trennung mit umso mehr Schmerzen verbunden sein, je fester ein freier Geist sich an die gerichtete Welt angeklebt hat. Dieser Schmerz ist aber keine Härte oder Strafe, sondern nur die purste Liebe Gottes. Denn würde der Herr in solchen Fällen nicht eine kleine Gewalt anwenden, die natürlich nie angenehm sein kann, ginge der Geist ganz in das vollkommene Gericht über und somit in den ewigen, qualvollsten Tod, der die eigentliche Hölle ist. Um aber den edelsten Geist davon möglicherweise zu retten, muss die Gottheit solch einen notwendigen Gewaltakt ausführen. Leider gibt es nun eine große Menge Geister, die von Gott nichts mehr hören wollen, wenn sie ihre Freiheit erlangt haben. Aber Gott unterlässt es dennoch nie, sie auf dem besten Wege zum wahren und vollkommensten Ziel zu führen und zu leisten. In der Urzeit wurden die Menschen im Allgemeinen dem Leibe nach viel älter und starben eines sehr angenehmen und schmerzlosen Todes. Dies geschah deshalb, weil sie in ihrem Geiste von Gott nicht so leicht wie die Menschen unserer Zeit abgelöst werden konnten. Und das darum nicht, weil die Erde für sie viel weniger Reize als heute hatte und sie dadurch mehr in sich gekehrt und auch mit Gott in einem schwerer zu trennenden Verbande stand. Als aber die Menschen mit der Zeit mehr Reize der Erde abzugewinnen begannen und dadurch die Trennung vom Gottesleben viel früher eintrat, da wurde auch die irdische Lebensperiode stets kürzer und kürzer. Mit anderen Worten, ob der Übergang eines Menschen von der diesseitigen Welt in die jenseitige Welt ein angenehmer oder ein unangenehmer Akt ist, hängt davon ab, inwieweit sein Geist mit der Materie verstrickt ist. Ist diese Verstrickung leichter Art, wird der Tod ein einfacher sein. Ist sie sehr stark, kann der Tod sehr unangenehm sein. Ich sage bewusst kann, denn wir alle haben doch schon von Menschen gehört, die im irdischen Leben große Schufte waren und trotzdem abends ins Bett gegangen sind, um morgens nicht mehr aufzuwachen. Zum anderen haben wir auch von Menschen gehört, die eine tiefe Liebe zum Herrn und zu ihrem Nächsten hatten und trotzdem einen langen, schmerzhaften Tod erdulden mussten. Dazu kann ich nur sagen, dass wir Menschen, die wir ja nicht in die Tiefen der menschlichen Seelen schauen können, natürlich auch nicht beurteilen können, welche Todesart für den jeweiligen Menschen die optimale ist. Im Gegensatz zu uns betrachtet der Herr den Menschen nicht nach seiner äußeren Erscheinlichkeit, sondern er beurteilt die Seele und den Geist des Menschen nach seinem Entwicklungszustand und dessen Verflechtungen mit der Materie. Ich denke, niemand von uns wird sich zutrauen zu entscheiden, welche Todesart für einen Menschen die optimale für seinen jeweiligen geistigen Zustand ist. Wir Menschen neigen nun einmal dazu, unsere Meinungen durch das Filter unserer Körper-Seelenkomponente laufen zu lassen. Das hat zur Folge, dass wir die Qualität des Sterbens nachbemessen, ob der Tod schnell und schmerzlos oder lang und qualvoll war. Wenn wir uns aber die Mühe machen würden, diesen Vorgang nicht aus unserer Sicht, sondern aus der Sicht des Herrn zu sehen, dann würden wir erkennen, dass der Schmerz für den Sterbenden eine große Chance für seine Seele bedeutet, während der Ruhetod ein großer Nachteil für die Seele des Sterbenden sein kann. Ich denke, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass es sich bei der Zulassung eines schmerzhaften Todes, wie ich schon eingangs erwähnte, um einen Liebes- und Gnadenakt des Herrn handelt. An dieser Stelle meiner Ausführung möchte ich nun zum dritten Punkt meines eingangs erwähnten Grundfragen kommen, nämlich, warum müssen Menschen in der Zeit zwischen der Geburt und dem Tod so oft leiden? Dass Menschen oft viel Leid ertragen müssen, können wir in unserem täglichen Alltag erleben. Dass dieses Leiden ein Liebesakt des Herrn sein kann, müssen wir uns oft erst bewusst machen. An dem folgenden Beispiel, das vor schon 2-3 Jahre her durch die Medien gegangen ist, möchte ich dies verdeutlichen. Dort wurde die Lebensgeschichte eines gut aussehenden, sportlichen Mannes beschrieben. Beruflich war er in einer gut dotierten Stellung, die ihm ein luxuriöses Leben erlaubte. In seiner Freizeit trieb er viel Sport, um sich einerseits körperlich fit zu halten und um andererseits das äußere Erscheinungsbild eines durchtrainierten Mannes abzugeben. Durch diesen sportlichen Einsatz und der damit verbundenen Anerkennung seiner Freunde und Bekannte konnte er sein Selbstwertgefühl auf ein hohes Niveau halten. Im Laufe der Zeit bekamen diese sportlichen Aktivitäten und die damit verbundenen Bestätigungen so viel Eigendynamik, dass er fast seine gesamte Freizeit damit verbrachte. Dies tat er einige Jahre mit großem Erfolg, ohne zu bemerken, dass er die Leere in seinem Innern nicht durch seine beruflichen und sportlichen Aktivitäten füllen konnte. Eines Tages wollte er wieder einmal die Aufmerksamkeit seiner Bekannten durch eine besondere sportliche Leistung auf sich ziehen, indem er im Schwimmbad einen riskanten Sprung vom 10-Meter-Turm wagte. Dieser Sprung sollte sein ganzes weiteres Leben verändern. Als er auf das Wasser aufprallte, ist er so ungünstig aufgekommen, dass er sich einen Halswirbel derart verletzt hat, dass er von diesem Zeitpunkt an irreparabel querschnittsgelähmt war. Nachdem ihm bewusst wurde, dass er keinen Sport mehr machen konnte, dass er seinen schönen Körper nicht mehr trainieren und zur Schau stellen konnte, wurde er dermaßen depressiv, so dass er nicht mehr leben wollte und nun jemand suchte, der ihm half, Selbstmord zu begehen. Dies war auch der Grund, warum diese Lebensgeschichte durch die Medien verbreitet wurde. Ob er jemand gefunden hat, der ihm diesen Wunsch erfüllt hat, ist mir nicht bekannt. Meiner Meinung nach kann man an diesem Beispiel sehr gut die große Liebe des Herrn zu uns Menschen erkennen. So wie der Lebensweg dieses Mannes beschrieben wurde, war er doch auf bestem Wege, seinen Körper zu einem Gott zu erheben und seine Seele dermaßen in die Materie zu verstricken, dass er, wenn er so weitergelebt hätte, für immer oder wenigstens für sehr lange Zeit für den Himmel verloren gegangen wäre. Da sich der Herr in der Situation befindet, wo er einerseits jeden Menschen zu einem Kind Gottes erziehen möchte, andererseits aber die Willensfreiheit des Menschen nicht antasten darf, muss er natürlich selbstverschuldete Ereignisse zulassen, die dem Leben eines Menschen eine neue Wendung geben können. Jeder Schicksalsschlag beinhaltet ja die Möglichkeit, sein Leben neu auszurichten. All die kleinen und großen Katastrophen in unserem Leben, ob selbst verschuldet oder durch scheinbar unverschuldete äußere Einflüsse, beinhalten doch letztlich immer wieder die Chance, sein Leben neu zu überdenken. Auch die körperlichen Krankheiten sind oftmals Signale aus den Tiefen unserer Seele, die uns darauf hinweisen sollen, dass wir in unserem Leben etwas ändern sollten. Eine Bestätigung dieser Aussage findet sich in der allgemein anerkannten Tatsache, dass der größte Teil aller Krankheiten psychosomatischer Natur sind. Im großen Evangelium Johannes, Band 6, Kapitel 56, drückt der Herr diese positiven Aspekte der von Krankheiten folgendermaßen aus. Gegen die Trägheit des Menschen aber gibt es kein anderes Mittel als eben allerlei zugelassene Übel, die notwendig auf die Nichtbeachtung des göttlichen Willens folgen müssen. Diese wecken des Menschen in ihrem Fleische fest schlafende Seele und zeigen ihr die lebendigen Folgen ihrer Trägheit. Und sie wird darauf vorsichtiger, klüger, emsiger und gefügiger in den erkannten göttlichen Willen. Und somit haben die verschiedenen Krankheiten, mit denen nun die Menschen behaftet sind, auch ihr entschieden Gutes. Freilich sind sie auch eine Art Gericht, das die Seele zum Guten nötigt. aber es ist der Seele dadurch dennoch der freie Wille nicht gänzlich benommen. Und sie kann sich in und nach einer Krankheit noch ganz ordentlich bessern, obschon sie ihre weitere Vollendung erst jenseits einzuholen haben wird. Auch in diesem Zitat kommt meiner Meinung nach sehr deutlich zum Ausdruck, dass der Herr die Zulassung von Krankheit und sonstigen persönlichen Schicksalsschlägen als ein Mittel unserer individuellen Persönlichkeitsentwicklung nutzt. So wie in unserem persönlichen Bereich alle Schicksalsschläge etwas mit unserer individuellen Entwicklung zu tun haben, haben auch die großen Naturkatastrophen etwas mit der Weiterentwicklung der Menschheit zu tun. Im großen Evangelium Johannes, Band 4, sagt uns der Herr hierzu, dass wenn die Menschheit nur 50 Jahre lang in der rechten Ordnung Gottes leben würde, sie mit keinerlei Katastrophen konfrontiert werden würde. Weiter sagt er, dass alle Seuchen, Krankheiten unter Mensch und Tier, schlechte Ernten, unfruchtbare Jahre, Unwetter, Orkane, große Überschwemmungen, verheerender Hagelschlag und dergleichen mehr lauter Folgen von der unordentlichen Handlungsweise des Menschen sind. Wenn die Menschen möglichst in der Ordnung leben würden, dann würden die Jahre wie die Perlen auf einer Schnur verlaufen, eines so gesegnet wie das andere. Es würde den bewohnbaren Teil der Erde nie eine zu große Kälte oder eine zu große Hitze plagen. Aber die gescheiten und überaus klugen Menschen unternehmen aus sich allerlei, was weit über ihren Bedarf hinausgeht, wenn sie auf der Erde zu große Bauten und zu übertriebene Verbesserungen vornehmen, ganze Berge abgraben, um Heerstraßen anzulegen, wenn sie viele hunderttausend von morgen der schönsten Waldung zerstören, wenn sie des Goldes und des Silbers wegen zu tiefe Löcher in die Berge graben, wenn sie untereinander in beständigen Zank und Hader leben, während sie doch zu jeder Zeit von einer großen Menge der intelligenten Naturgeister umgeben sind, von denen alle Witterung der Erde herrührt, sowie die Reinheit und Gesundheit der Luft, des Wassers und des Erdreichs. Ist es dann da noch verwunderlich, wenn unsere Erde von einer Unzahl von Übeln aller Art und Gattung immer mehr und mehr heimgesucht wird? Wie wir soeben gehört haben, wird die Natur von den intelligenten Naturgeistern normalerweise in einem harmonischen, ausgewogenen Zustand gehalten. Doch die massiven Eingriffe der Menschen in diese natürlich-geistigen Prozesse führen dazu, dass es zu einer Abwehrreaktion der Naturgeister, was eben diese katastrophalen Auswirkungen hat, wie wir sie weltweit spüren, kommt. Denken wir doch nur an die massiven Rodungen in den Regenwäldern. Jeden Tag gehen Quadratkilometer große Waldflächen für immer verloren. Mit ihnen gehen aber auch die natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Naturgeister verloren. Die vom Herrn vorgesehene Naturseelenentwicklung der Naturgeister beinhaltet natürlich die Tatsache, dass genug natürlicher Lebensraum für die inkarnierten Seelen vorhanden sein muss. Da einerseits die Menge der nach Höherentwicklung strebenden Seelen eher zu als abnimmt und andererseits der Lebensraum für diese nach Inkarnation strebenden Seelen abnimmt, ist es nicht weit davon wunderlich, wenn sich diese an ihrer Weiterentwicklung gehinderten Naturgeister Wege suchen, die sich für uns Menschen als Naturkatastrophen bemerkbar machen. Die eigentlichen Motivationen für die massiven Eingriffe des Menschen in den Naturhaushalt sind letztendlich all die menschlichen Eigenschaften, die es zu bekämpfen gilt, wie zum Beispiel Egoismus, Habsucht, Herrschsucht, Hochmut und so weiter. Die Kultivierung dieser schlechten menschlichen Eigenschaften führt doch dazu, dass ganze Völker vom wahren Glauben abfallen und sich dadurch immer mehr in die Materie, die ja den geistigen Tod symbolisiert, verstricken. Natürlich kann man sich vorstellen, dass der Herr, der ja jeden einzelnen Menschen vor dem geistigen Tod bewahren möchte, seine Naturgesetze so gestaltet hat, dass ein unmäßiger Eingriff in den Naturhaushalt Folgen haben muss. Und so wird die Menschheit, die sich ja für so schlau hält und ziemlich wissenschaftsgläubig ist, die meint, dass sie auf einen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus verzichten kann, immer wieder von Neuem darauf hingewiesen, dass all ihr Wissen und Können sie nicht vor den zugelassenen Katastrophen schützen kann. Ich finde, klarer und deutlicher kann uns der Herr seine Liebe nicht zeigen. Was wäre denn, wenn er uns einfach machen ließe und er sich überhaupt nicht um uns kümmern würde? Was wäre denn, wenn er nicht solch weise Naturgesetze geschaffen hätte, die der Dummheit und dem Hochmut der Menschheit Einhalt gebieten würden? Ich denke, die Menschheit würde in der tiefsten Barbarei leben oder sie hätte sich schon längst selbst ausgerottet. Unser Hauptproblem bei der Frage nach dem Bösen besteht meiner Meinung nach darin, dass wir all die kleinen und großen Katastrophen aus unserer stark begrenzten Erkenntnisfähigkeit heraus beurteilen. Als irdisch-materiell orientierte Wesen empfinden wir die meisten Erziehungsmaßnahmen des Herrn als etwas Unangenehmes. Dabei sollten wir aber bedenken, dass niemand von uns überhaupt in der Lage ist, die Führungen und Hinweise, die jedem Menschen durch den Herrn zuteil werden, in ihrer Tragweite zu erkennen, geschweige denn zu begreifen. Diese Tatsache möchte ich mit einer kleinen Kundgabe, die uns der Herr in Himmelsgaben 2 gegeben hat, verständlich machen. Die Überschrift lautet: Wo bleibt Gott? Es war ein Mann, den die vielen traurigen Ereignisse auf dieser Welt glauben machten, Gott kümmere sich nicht viel um die Menschen und sehe ganz ruhig zu, wie die Schwachen von den Mächtigen unterdrückt und die Armen von den Reichen übervorteilt würden. Da sandte Gott zu diesem Manne, der ein tugendhaftes Leben führte, einen Engel. Dieser sprach zu ihm: Du sollst die unbegreiflichen Wege Gottes kennenlernen, folge mir. Da führte der Engel den Mann in einen Palast zu einem sehr reichen Herrn. Diesem schenkte der Engel eine große Geldsumme und viele Edelsteine. Während dieser Beschenkung meldete sich ein Dürftiger beim Reichen. Diesen Arm tötete der Engel. Darauf führte dieser den Mann in ein Dorf zu einer fast morschen Hütte, wo eine zahlreiche, überaus arme Familie wohnte. Diese Hütte steckte der Engel in Brand und die armen Bewohner retteten nichts als ihr Leben. Als der Mann all dieses sah, sprach er zum Engel: Du bist kein Bote Gottes, sondern du bist ein Bote des Teufels. Du häufst Ungerechtigkeit über Ungerechtigkeit. Der Engel sprach: Höre, und du sollst bald anders urteilen. Siehe, der Reiche, den ich beschenkte, war stolz und geizig. Als ich aber sein Reichtum so bedeutend erhöhte, fing er an zu prassen und verschwendete alles, dass er endlich zum Bettler wurde und anfing, sich zu demütigen. Der Bettler, den ich tötete, war auf gutem Wege. Er hätte aber noch am selben Tage eine große Erbschaft gemacht, dadurch wäre er hochmütig geworden, hätte ausschweifend gelebt und wäre von Gott gänzlich abgefallen. Die arme Familie, deren Hütte ich in Brand steckte, wurde zuvor im Dorfe fast gar nicht berücksichtigt. Das Brandunglück aber erregte nah und ferne großes Mitleid und die arme Familie wurde von allen Seiten reichlich beschenkt. Hand aufs Herz, Wer von uns hätte nicht ähnlich wie unser Mann empfunden, als er all die scheinbaren Ungerechtigkeiten des Engels miterleben musste? Gerade dieses Beispiel zeigt uns sehr deutlich auf, dass wir mit der Beurteilung von Unglücken, Katastrophen und Schicksalsschlägen sehr vorsichtig sein sollten. Wir können nicht beurteilen, wo ein Mensch in seiner Persönlichkeitsentwicklung steht, ob er in seinem Inneren himmlischer oder höllischer Natur ist. Woher hätten wir denn ahnen können, dass der Bettler, welcher sich auf einem guten Weg befand, durch eine bevorstehende Erbschaft gänzlich von Gott abgefallen wäre? Wir können nicht wissen, weshalb einige Kinder leiden müssen oder so früh sterben müssen. Aber wir können darauf vertrauen, dass der Herr keinerlei Interesse daran hat, für seine Menschenkinder mehr Schmerz und Leid zuzulassen, als es unbedingt notwendig zur Errettung der Seele ist. Errettung der Seele ist ohnehin das Stichwort für all das Leid und all die Not, die uns in unserem Leben begegnet. Denn so wie es wichtig ist, dass wir uns in unserer Entwicklung von Gott entfernen, um ein eigenständiges Wesen zu werden, wozu unser Leib als Gefäß unbedingt notwendig ist, genauso ist es wichtig zu erkennen, dass die wahre Freiheit nur ohne die Materie, zu der ja nun mal unser Leib gehört, entstehen kann. Wenn eine Seele, nachdem sie selbstständig geworden ist, dies nicht erkennt und es vorzieht, den breiten Weg der Welt mit ihren Verlockungen und Genüssen zu gehen, ist es doch leicht nachvollziehbar, wenn der Prozess des Loslassens ein schmerzhafter ist. Schmerzen, wobei natürlich nicht nur die körperlichen Schmerzen gemeint sind und Leid, gehören zu den wichtigen Gesetzmäßigkeiten, die der Herr eingesetzt hat, damit sich der Mensch auf seine Unzulänglichkeit besinnen kann. Nehmen wir doch einmal den rein körperlichen Schmerz. Wenn es ihn nicht geben würde, dann hätten wir doch schon längst irgendwelche Modeerscheinungen, bei denen es normal wäre, sich zum Beispiel den halben Fuß abzuschneiden oder was den Menschen im Laufe ihrer kulturellen Entwicklung sonst nur für Unsinn eingefallen wäre. Zum Glück gibt es den Körperschmerz. Und die seelischen Schmerzen, wenn es sie nicht gäbe, wenn es kein Gewissen gäbe, wäre doch im normalen Alltag Mord und Totschlag an der Tagesordnung. Und wenn es diese Schmerzform nicht gäbe, wie sollte uns der Herr darauf aufmerksam machen, dass unsere Seele dabei ist, sich zu sehr in die Materie, die ja der geistige Tod ist, zu verstricken? Wer aber den schmalen Weg des Herrn geht, der braucht sich nicht vor Schmerz und Leid fürchten. Denn wer in seinem Leben danach trachtet, nicht die Schätze zu horten, die von Rost und Motten zerfressen werden können, sondern wer danach trachtet, Gott über alles und seinen Nächsten sich selbst zu lieben, der hat ja sein Herz und somit seine Liebe auf Gott, der ja alles im Allem ist, ausgerichtet und verliert sich nicht in der Materie mit all ihren Sorgen und Nöten. So wie der Herr jeden einzelnen Menschen führt und ihm hilft, aus den materiellen Verstrickungen zu entfliehen, so macht er auch die Völker durch allerlei Nöte nüchtern. Er reißt sie aus dem Wahn heraus, dass die weltliche, nur nach Genuss strebende Sucht das Erste sei, was der Mensch suchen müsse. Er lehrt sie, meist durch unangenehme Ereignisse, die Vergänglichkeit weltlichen Eigendünkels, weltlichen Ruhms und weltlicher Glücksgüter und beweist ihnen so nebenbei die ewige Dauer geistiger Schätze. So ergeht es dem Einzelnen, so den Völkern, so den Herrschern, so den Priestern. Allen zeigt der Herr, dass über ihnen noch ein anderer steht, der sie zwar machen lässt, was sie wollen, der aber die Fäden der Verkettungen, der Umstände und Verhältnisse allein in der Hand hält und alles selbst das Schlechteste von Menschen ausgeführt, zum Besten der Gesamtmenschheit wie auch des Einzelnen zu verwerten weiß. Die Menschen sind so weit von ihrem eigentlichen Ziel abgekommen, dass keine menschliche Macht mehr imstande ist, sie aus ihren Träumen zu erwecken und sie von ihrem Jagen nach Genuss abzubringen. Die Völker der Welt haben sich so in das weltliche egoistische Treiben hineingelebt, dass eine leichte Berührung durch den göttlichen Finger fast niemand mehr erwecken kann. Deshalb muss der Herr für die so tief in den Schlamm der Welt versunkenen Menschen zumeist Gewaltmittel anwenden, um ihnen eine Chance zur Umkehr zu geben. Nun darf man sich das natürlich nicht so vorstellen, dass der Herr die Nation in Krieg stürzt oder dass er den Völkern die Naturkatastrophen und Hungersnöte schickt. Die meisten dieser Katastrophen sind vom Menschen selbst gemacht. Sie sind keine göttliche Vorsehung, sondern die logische Folge von überschrittenen Naturgesetzen. Bei Swedenborg können wir hierzu in dem Werk Die Weisheit der Engel betreffend der göttlichen Vorsehung lesen. Von der göttlichen Vorsehung kommt es nicht her, dass es Kriege gibt, weil sie verbunden sind mit Mord, Plünderung, Gewalttaten, Grausamkeiten und anderen schrecklichen Übeln, welche mit der christlichen Lehre im schroffesten Widerspruch stehen. Dennoch aber müssen sie zugelassen werden, weil die Lebensliebe der Menschen seit den Ältesten, welche unter Adam und seinem Weibe verstanden werden, so geworden ist, dass sie über andere herrschen will und zuletzt über alle. Und dass sie die Schätze der Welt, und zwar zuletzt alle, besitzen will. Diese zwei Grundtriebe können nicht in Fesseln gehalten werden, da der göttlichen Vorsehung gemäß jeder aus freiem Willen nach seiner Vernunft handeln darf und weil ohne Zulassung der Herr den Menschen nicht vom Bösen abführen und somit nicht bessern und selig machen könnte. Ich finde, Swedenborg hat es mit dieser Aussage auf den Punkt gebracht. Nicht der Herr schickt den Menschen Not und Leid, sondern der Mensch provoziert durch seine Handlungsweise selbst sein vermeintliches Unglück herauf. So gesehen ist es für mich ausgesprochen angenehm zu wissen, dass all die Katastrophen und Unglücke, die uns in unserem Leben begegnen, so schmerzhaft sie für den Betroffenen auch sein mögen, letztlich vom Menschen selbst produzierte Zulassungen des Herrn sind, um uns davor zu bewahren, völlig in die Materie einzugehen, was ja den eigentlichen Tod bedeuten würde. All diese vom Herrn zugelassenen Erziehungsmaßnahmen, sei es für den einzelnen Menschen oder sei es für ganze Menschengruppen, sind letztendlich von der Menschheit selbst verursachte persönliche Katastrophen, aus denen wir unter anderem erkennen dürfen, dass der Herr ein liebender Gott ist, dessen höchstes Ziel darin besteht, jeden einzelnen Menschen, der diesen Ehrenweg geht, zur Kindschaft Gottes zu führen. Lasst uns zum Schluss meines Vortrages den himmlischen Vater bitten, dass er unser Leben so führen möge, dass wir unser Herz frei von der Welt mit ihren Verlockungen machen, damit wir nicht durch unsere materiellen Verstrickungen die Schicksalsschläge heraufbeschwören, die nötig sind, um unsere Seele vor dem ewigen Tod zu bewahren. Darum, lieber himmlischer Vater, führe uns in der Versuchung, damit wir rechtzeitig erkennen, wo sich unsere Seele an die Welt klammern will. Hilf uns, den breiten und bequemen Weg der Welt zu verlassen und führe uns auf dem schmalen, steinigen Pfad zu dir. Und schenke uns deinen Frieden. Denn wenn wir deinen Frieden in unserem Herzen spüren, werden wir verstehen, dass all das Leid und all die Not, die du uns in unserem Leben schickst und die wir begegnen, deine pure, erbarmende Liebe ist. Dafür, lieber Vater, habe unseren tief empfundenen Dank. Amen.